Herzlich willkommen bei Divantes. Ich bin Ben Waje und mein Motto lautet: Nachhaltig, sorgenfrei leben. Hier lernst du alles, was du bei deiner privaten Geldanlage mit Aktien und Co. wissen musst. Lehn dich zurück und freu dich auf ein paar unterhaltsame Minuten.
I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear
that I will execute the office of President to the United States faithfully.
That I will execute
the office of President of the United States faithfully. And will to the best of my ability.
And will to the best of my ability.
Preserve, protect, and defend the Constitution of the United States.
Preserve, protect, and defend the Constitution of the United States.
So help you God.
So help me God.
Congratulations, Mr. President.
Ja, so klang das, als Barack Obama Präsident wurde. Und er hat sich fast genauso oft verhaspelt wie ich mich hier im Podcast. 2024 ist nun wieder ein Wahljahr in den USA und wir werden einen neuen Präsidenten erleben. Aber wahrscheinlich wird es ein alter Präsident, denn Joe Biden und Donald Trump sind die Favoriten auf den Wahlsieg und insofern wird entweder der amtierende Präsident wiedergewählt oder der vorherige Präsident tritt sein Amt erneut an. Aber nicht nur die USA wählen in diesem Jahr, sondern auch in vielen anderen Gebieten der Erde wird gewählt. Wir haben ja hier bei uns auf dem Kontinent die Europawahlen. Und Indien wird wählen und insofern ist da, wenn man die Population nimmt, sehr, sehr viel Bewegung. Realistischerweise hat aber nur die US-Wahl eine wirkliche Auswirkung auf die Börsen. Und ob sie das auch hat, das ist genau die Frage, die ich heute beleuchten möchte. Generell gelten Wahljahre meistens als gute Börsenjahre und es werden dann entsprechende Studien herangezogen und meistens wird der S&P 500 als Barometer genommen und dann kann man zum Beispiel sagen, dass in den Jahren seit 1950 immer dann, wenn ein US-Präsident gewählt wurde, der S&P 500 im Schnitt fast 13% zugelegt hat. 13% hört sich ja erstmal super an. Aber es gibt auch Statistiken, die gehen in einen anderen Zeitraum und die nehmen dann zum Beispiel die letzten 120 Jahre. Und wenn man das dann nimmt, waren Wahljahre keine besonders guten Börsenjahre. Und dann ist es wie so oft, glaube keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Was man aber auf jeden Fall herausziehen kann, ist, dass die Wahrscheinlichkeit für ein positives Börsenjahr bei rund 66% liegt. Das ist unabhängig vom Zeitraum, den man betrachtet. Aber das heißt auch nur, dass es kein negatives Jahr wird. Das heißt, schon ein Jahr, das zum Beispiel nur 1% im Plus liegt, ist dann ein positives Börsenjahr. Und wenn man das dann historisch sieht, wäre das allerdings ein sehr schwaches Börsenjahr. Positiv, aber schwach. Und auch dazu gibt es eine Statistik, die hat den Dow Jones Index nach dem Zweiten Weltkrieg betrachtet und festgestellt, dass die Wahljahre im Durchschnitt die schwächsten Börsenjahre sind. Aber warum ist das jetzt so? Es ist relativ einfach. Die Börse oder die Wall Street, die Marktteilnehmer, haben in der Regel Angst vor einem Linksruck. Und Sorgen sind bekanntlich Gift für die Börse. Diese Sorge ist immer dann da, wenn entweder ein Republikaner amtierender Präsident ist und gegen einen Demokraten verlieren könnte oder wenn die Demokraten einen linken Kandidaten als Nachfolger ihres Präsidenten aufgestellt haben. Erinnert euch zum Beispiel an Al Gore, der beinahe damals auf Bill Clinton gefolgt wäre. Er war ein großer Umweltschützer und sein Hauptthema war der Klimawandel. Er hat später sogar den Friedensnobelpreis dafür bekommen. Und er war führend in allen Umfragen. Das war für die Börse natürlich Gift, weil sie einfach Sorge davor hatte, dass die amerikanische Industrie ja Nachteile kriegen würde, wenn der Klimaschutz stärker in den Fokus rückt. Al Gore hat dann bei der Wahl auch die Mehrheit der Stimmen erreicht, aber nicht die Mehrheit der Wahlmänner. Und damit wurde dann doch George W. Bush, der Sohn, neuer US-Präsident. Das Ganze war im Jahr 2000 und der S&P 500 verlor in dem Jahr 10%. Ob das jetzt nur mit der Wahl zusammenhing, wage ich allerdings zu bezweifeln, denn auch die Folgejahre waren mit minus 13% und minus 23% sehr schwach. Und in diese Zeit fällt auch das Platzen der Dotcom-Blase und die Terroranschläge von 9/11. Und das macht es auch schon deutlich, natürlich kann man nicht die Börsenentwicklung komplett an einem US-Präsidenten festmachen, sondern es gibt Einflüsse, die viel, viel wichtiger sind und viel bedeutsamer. Und der Präsident kann einzelne Impulse setzen, aber wirklich verantwortlich ist er nicht für eine gute Entwicklung und es gibt auch keine Garantie, dass er für eine gute Entwicklung sorgen kann. Durchaus zu beobachten ist allerdings, dass in Wahljahren die amtierenden Präsidenten dann, wenn sie nochmal antreten, durchaus auch Maßnahmen ergreifen, die für eine positive Stimmung im Land sorgen sollen. Und eine positive Stimmung im Land ist dann auch immer gut für die Börse. Und wenn man dann sich das anschaut, wie sich die Börsen jeweils in dem Wahljahr entwickelt haben, kann man auf jeden Fall feststellen, dass die historisch positive Performance eigentlich immer nur im zweiten Halbjahr erfolgt ist. Nämlich dann, wenn die Wahlen näher heranrücken. Aber auch das ist wieder eine Einschränkung. Die Wahlen finden ja immer im November statt und der November ist wiederum der börsenstärkste Monat. Das heißt, da fängt die Jahresendrallye an, da investieren nochmal alle. Der November steigt sowieso, egal ob da Wahlen sind oder nicht, in der Regel und im Durchschnitt. Und nach der Wahl im November ist dann ja immer noch so ein kleiner Puffer bis Januar, wenn es eben zur tatsächlichen Amtsübernahme des neu gewählten Präsidenten kommt. Und dann haben wir eben schon das Nachwahljahr. Das wäre jetzt für uns 2025, das erste Jahr der neuen Administration. Danach kommt dann das Zwischenwahljahr, in dem wiederum Midterm-Wahlen für den US-Kongress stattfinden. Und auch da beobachtet die Börse wieder, wie verändern sich eventuell die Mehrheitsverhältnisse. Oft ist es so, dass bei diesen Midterm-Wahlen eben die Partei mehr Sitze erringt im Kongress, die gerade nicht den Präsidenten stellt. Und dann haben wir im Anschluss das Vorwahljahr für die nächste Präsidentschaftswahl und dann wieder das Wahljahr. Also jedes Jahr ist in irgendeiner Weise mit einer Präsidentschaftsphase verbunden und insofern ist es allein deshalb schon relativ schwer zu sagen, es ist ein Wahljahr und deshalb wird die Börse gut. Hierzu wieder eine Statistik. Die Jahre nach der Wahl, also das wären jetzt 2025 und 2026, die entwickeln sich in der Regel eher durchwachsen. Das heißt, die Gewinnwahrscheinlichkeit, die im Wahljahr ja noch bei 66% lag, ist dann historisch betrachtet, sinkt sie auf 52% im ersten Jahr und auf 59% in diesen Midterm-Jahren. Ich hatte aber ja schon gesagt, dass aus meiner Sicht die Börsenentwicklung von vielen verschiedenen Faktoren abhängt und der US-Präsident nur eine davon ist. Meistens noch nicht mal so eine wichtige. Wenn wir uns jetzt konkret die nächsten Wahlen anschauen, dann ist eben am 5. November 2024 die Wahl und da wird zum 60. Mal ein neuer US-Präsident gewählt. Und jetzt schon im Januar wird Joe Biden seine Wiederwahlkampagne mit den Vorwahlen in Iowa beginnen. Und nach allem, was man liest, gibt es weit und breit auch keine Alternative zu ihm. Und so wird er wohl als amtierender Präsident in diese Wahl gehen. Die Republikaner starten ebenfalls in Iowa und gehen dann weiter nach New Hampshire. Und dort konkurrieren diverse Kandidaten miteinander. Top-Favorit für die Nominierung ist bekanntlich Donald Trump. Wir lesen aber im Moment, dass es zahlreiche Gerichtsverfahren gibt, die ihm teilweise untersagen, dass er bei gewissen Vorwahlen antreten darf. Und das könnte dann noch einen Einfluss haben. Aber insgesamt gehe ich davon aus, dass es zu einer Wahlwiederholung der letzten Präsidentschaftswahlen kommt, dass eben wieder Joe Biden gegen Donald Trump antritt. In den Umfragen liegt Donald Trump auch meilenweit vor Joe Biden, aber das kann sich ja bis November noch deutlich verändern. Was ich sehr spannend finde, ist, dass die Amtsperioden von demokratischen Präsidenten durchschnittlich bessere Börsenphasen gewesen sind als die von den Republikanern. Aber selbst wenn Donald Trump diesmal gewinnt, glaube ich, dass es nicht zu einem Crash oder irgendetwas Ähnlichem führt, weil man einfach weiß, was er macht, wie er sich verhält, was er für ein Typ als Präsident ist und das einfach besser einschätzen kann. Was nicht heißt, dass die Börse ihn bejubeln wird, aber die Ängste, die es 2016 gab, bevor er das erste Mal gewählt wurde, die sind jetzt nicht mehr vorhanden. Spannend könnte die Wahl allerdings werden, wenn im Laufe des Jahres nochmal ein unabhängiger Kandidat in Erscheinung tritt und dann unter Umständen einem der beiden renommierten Kandidaten einen Großteil der Wähler abstrittig macht. Das gab es ja damals bei der Wahl zwischen Bill Clinton und George W. Bush, dem Vater. Das war 1992. Clinton hatte damals eigentlich gar keine Chance als junger Gouverneur von Arkansas, war er weitgehend unbekannt. Er hatte aber das Glück, dass mit Ross Perot ein unabhängiger Kandidat antrat, der dann 19% der Stimmen holte und diese Stimmen kamen vor allem aus dem Lager der Republikaner. Sie fehlten somit dem amtierenden Präsidenten und verhalfen Bill Clinton zu einem Überraschungswahlsieg. Das Börsenjahr 1992 gehörte übrigens mit plus 4% im S&P 500 zu den positiven Jahren, zählt also in diese 66% Wahrscheinlichkeit rein, aber 4% sind dann eben auch unterdurchschnittlich. Und es folgten dann, obwohl Bill Clinton der neue Präsident war, mit plus 7% und minus 1,5% ebenfalls zwei schwächere Jahre, wobei das erste mit plus 7% ja nicht so schlecht war, aber es waren schwächere Jahre. Und interessanterweise kamen dann von 1995 bis 1999 fünf Börsenjahre, die jeweils zweistellige Zuwächse brachten. Und diese Jahre waren so gut, dass seitdem eben demokratische Präsidenten als erfolgreicher an der Börse gelten als republikanische Präsidenten. Wenn ihr euch jetzt mal zurückerinnert, 1995 bis 1999, das war aber eben auch die Boomphase bei uns am neuen Markt, aber auch an der Nasdaq. Und da war eine Euphorie kurz vor dem Jahr 2000, die war unglaublich. Und ob das jetzt mit Bill Clinton wirklich zu tun hatte, ich wage es zu bezweifeln. Und wenn wir jetzt nochmal zurückgehen auf unsere aktuelle Situation im Jahr 2024, dann ist auch jetzt wieder die Situation der Wirtschaft und die Zinspolitik der Fed viel, viel wichtiger als das, was Joe Biden macht oder ob Donald Trump Präsident wird. Die Fed ist ja unabhängig von der Politik und nimmt auch auf die Wahlen keine Rücksicht, jedenfalls offiziell nicht. Vor den letzten Wahlen 2019 gab es da allerdings ziemlichen Druck von Donald Trump, vielleicht erinnert ihr euch. Da hat er vehement Zinssenkungen eingefordert und die Fed hat auch geliefert und dreimal die Zinsen kurz vor den Wahlen gesenkt. Offiziell hatte das natürlich nichts miteinander zu tun, sondern war erforderlich, um die Wirtschaft zu stimulieren. Und genutzt hat es Trump am Ende ja dann auch nichts. Ich bin aber trotzdem jetzt gespannt, ob sich dieses Jahr Ähnliches wiederholt und eventuell Joe Biden die Fed auch zu Zinssenkungen auffordert, wenn eben die im Moment eingepreisten 7 Zinssenkungen in diesem Jahr dann doch ausbleiben. Wir werden es erleben. Ich möchte insgesamt zur Vorsicht mahnen, Börsenphasen mit den einzelnen Präsidentschaften in Verbindung zu bringen, weil das eigentlich nur eine Art Visualisierung ist, um das leichter auch in der Erinnerung zu halten. Aber die Präsidenten haben doch relativ wenig Einfluss, aus meiner Sicht jedenfalls. In den 70ern des letzten Jahrhunderts waren Nixon und Ford Präsidenten und da gingen die Aktienmärkte ziemlich zurück. Da war aber auch die weltweite Ölkrise als Beispiel. Oder George W. Bush wird das Platzen der Dotcom-Blase zugeschrieben. Aber wenn wir uns zurückerinnern, ich habe das eben ja angesprochen, diese Euphorie, die dort vorher herrschte, vor seiner Präsidentschaft und die die Bewertungen an den Aktienmärkten in völlig übertriebene Höhen gebracht hat, die muss man halt auch berücksichtigen. Und die Blase wäre bei jedem anderen Präsidenten genauso geplatzt. Und jetzt befinden wir uns halt auf dem Zinshoch, kämpfen gegen die Inflation und die Wirtschaft in den USA ist formal auch in einer Rezession. Und der nächste Präsident wird automatisch von den anstehenden Zinssenkungen profitieren. Denn selbst wenn sie nicht dieses Jahr kommen, werden sie nächstes Jahr kommen und sicherlich für positive Stimmung an den Aktienmärkten sorgen. Egal wer der Präsident ist. Mein persönliches Fazit ist deshalb, ich verzichte auf alle Statistiken zu irgendwelchen Wahlen und wie sich die Aktienmärkte dann entwickeln werden, weil die kann man einfach in die Tonne drücken. Und es ist auch egal, ob ein Demokrat oder ein Republikaner US-Präsident wird. Wichtig ist, dass das Wahlergebnis möglichst schnell feststeht und wir keine Unsicherheit haben. Das, glaube ich, hat einen Einfluss. Und ansonsten sind die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und die langfristige Entwicklung des Börsenzykluses viel, viel wichtiger. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass dann, wenn die Bewertungen niedrig sind, sie auch wieder steigen und wenn sie zu hoch sind, kommen sie auch wieder auf ein Normalmaß zurück. Und dabei interessiert sich die Börse dann auch im Ergebnis nicht dafür, wer gerade Präsident ist. Natürlich können die Präsidenten Impulse setzen, aber die wirken dann langfristig und nicht sofort. Und insofern kann man das auch nicht an einem einzelnen Amtsjahr dann festmachen. Für 2024 bleibe ich deshalb entspannt mit meinen Aktienengagements und konzentriere mich lieber auf langfristige Trends. Gut aufgestellte Unternehmen mit einer sauberen Bilanz und starken Cashflows sind für mich die beste Versicherung, dass ich unabhängig von Wahlergebnissen ein positives Ergebnis erziele. Und ich wünsche dir auch, dass das mit deinem Depot genauso funktioniert. So. Das war's jetzt mit der zweiten Folge meines Podcasts. Ich hoffe, sie hat dir gefallen und du kannst etwas davon mitnehmen. Entspann dich für dieses Börsenjahr, vergiss die US-Wahlen und du brauchst die weiteren Artikel, die es dazu geben wird, auf dieser Welt wahrscheinlich auch nicht unter diesem Börsenaspekt betrachten. Auf meinem Blog divantes.de veröffentliche ich ungefähr zeitgleich mit diesem Podcast einen Blogbeitrag, der das Ganze auch nochmal in geschriebene Worte fasst. Und da kannst du dann auch, wenn du das möchtest, gerne kommentieren und dich mit anderen Leserinnen und Lesern, Hörerinnen und Hörern austauschen. Ich freue mich über jedes Feedback. Auch zur ersten Podcast-Folge habe ich unheimlich viele Reaktionen erhalten und das motiviert mich, noch besser zu werden und gleichzeitig das Format weiter zu verfolgen. Vielen Dank dafür und ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag. Dein Ben Waje.